Ja, lieber Zuhörer, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Rock Your Profit. Und ich freue mich ganz herzlich auf meine heutige Interviewpartnerin. Das ist die Katrin Herle. Die kommt vom schönen Bodensee und zwar von der Schweizer Seite. Und sie ist Expertin für Preisgestaltung. Und das wird natürlich heute ein super, super, super spannendes Thema, weil das ist ja auch das, was mich auch immer so begeistert, das Thema. Und das passt ja auch super in diese Profit-Hacking-Formel rein, die ich schon öfters vorgestellt habe. Und ganz kurz noch zu Katrin. Katrin arbeitet derzeit bei Bosch und ist dort auch fürs Preismanagement verantwortlich. Und das heißt, da hast du natürlich auch super Einblicke in größere Konzerne. Und du bist aber mittlerweile trotzdem als Coach und Speaker tätig und vor allen Dingen, das freut mich natürlich auch sehr, vor allen Dingen für Dienstleister, Berater, Trainer und hilfst das ganze Thema Pricing, also hilfst beim Thema Pricing, dass ja die ganzen Selbstständigen sich auch nicht immer unter Wert verkaufen. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, sich unter Wert zu verkaufen und da gerät man ja immer ziemlich schnell rein. Also herzlich willkommen, Katrin, ich freue mich auf ein super interessantes Gespräch mit dir.
Vielen herzlichen Dank, lieber Frank, und vielen Dank schon mal für das tolle Intro.
Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, magst du vielleicht mal ganz kurz noch ergänzen, so ein paar Eckdaten über dich, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen?
Ja, super gerne. Also wie du schon gesagt hast, lebe ich aktuell in der Schweiz, aber ich bin keine Schweizerin, wie man wahrscheinlich hört, sondern komme aus dem schönen Oberschwaben und habe quasi dann das Thema Pricing schon ein bisschen in meiner DNA und lebe jetzt schon seit sieben Jahren hier in der Schweiz und habe hier total das Leben am Bodensee, aber auch in den Bergen lieben gelernt. Und habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann direkt bei Bosch eingestiegen. Und durch ein paar glückliche Fügungen habe ich dann vor mehr als 3 Jahren die Leitung des Pricing-Teams dort übernommen und gestalte jetzt gemeinsam mit meinem Team die Preise für mehr als 70.000 Artikel für 50 Länder. Also habe mich von Anfang an gefühlt wie der Fisch im Wasser. Das ist absolut mein Ding, meine Leidenschaft. Und freue mich total, dass sich das jetzt auch als Side-Business bei mir entwickelt hat. Das kam so, dass seit ich bei Bosch die Stelle übernommen habe, immer wieder Unternehmer aus meinem Umfeld auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey Katrin, du machst doch Pricing, ich habe hier das und das Thema, kannst du mir ein paar Tipps geben, können wir uns vielleicht mal zusammensetzen? Und da habe ich gemerkt, dass es wirklich im Grunde für jeden einzelnen Unternehmer und Selbstständigen wirklich ein Thema ist. Und da hat sich quasi ganz natürlich diese Positionierung, dieser Schwerpunkt von mir ergeben.
Das ist definitiv echt eine super, super Positionierung und ein spannendes Thema. Man könnte ja zunächst mal meinen, dass so große Unternehmen wie Bosch da vielleicht eine ganz andere Problematik mit haben. Aber ich habe bei dir auch schon mal gelesen, ganz im Gegenteil. Also auch die größeren Unternehmen haben vielleicht ein bisschen auf einem anderen Level, aber durchaus auch ihre Pricing-Probleme. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Absolut. Also gerade auch die großen Konzerne fokussieren sich oder haben sich viele, viele Jahre ganz stark auf das Thema Kostenreduktion fokussiert, insbesondere Fixkosten. Ich glaube, man kann es auch jeden einzelnen Tag in der Zeitung lesen und haben dabei sehr häufig gar nicht erkannt, dass der Preis letzten Endes der wirksamste Hebel ist, um seinen Gewinn zu steigern. Also nicht, indem man die Kosten um ein paar Prozentpunkte drückt, indem man nochmal von weiter in Asien sourced oder andere Kostensenkungsmaßnahmen ergreift, sondern der Preis ist tatsächlich der größte Hebel. Und da kam erst so seit der letzten Krise 2008 und in den folgenden Jahren gerade in der Management-Ebene mehr und mehr das Bewusstsein, dass der Preis so ein wichtiger Hebel ist. Und ganz, ganz viele große Unternehmen haben tatsächlich auch erst dann begonnen, spezialisierte Pricing-Teams aufzustellen und aufzubauen. Davor hat es oft beispielsweise der Vertrieb noch so nebenher gemacht. Genau.
Ja, das ist so super spannend, echt. Und das ist echt nochmal vielleicht für dich als Zuhörer echt nochmal eine spannende Erkenntnis, vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist, vor allen Dingen, wenn du vielleicht jetzt nicht in einem großen Konzern arbeitest oder ein großes Unternehmen hast, dass das Pricing wirklich einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellt für deinen Umsatz, für deinen Gewinn. Und das ist natürlich dann eine sehr wichtige Stellschraube, ne? Die man natürlich so optimiert einstellen muss. Es ist ja sowieso im Moment im Social-Media-Bereich sehr populär, hochpreisig, ne? Hochpreisige Coachings und so weiter, gerade bei Coaches, Berater, da ist ja ziemlich viel los derzeit und diese ganzen Hochpreisangebote, aber natürlich auch nicht zu Unrecht, weil es gibt natürlich echt gute Leute, die wirklich gute Coachings anzubieten haben. Natürlich gibt es das auch andersrum leider, aber es gibt natürlich auch wirklich gute Leute. Und von den Guten sehe ich ja auch häufig, dass die sich echt unter Wert verkaufen, ne? Und das sehe ich vor allen Dingen auch nicht nur bei Beratern, Trainern oder Coaches, wie auch immer, sondern ich sehe das vor allen Dingen auch gerade im Handwerksbereich, wo manchmal so jegliche Kalkulationen so fehlen, ne? Die ich dann so unterstütze im Gründercoaching. Und da sagt man ja so ganz gerne, die arbeiten bis sie umfallen, weil sie im Grunde genommen einfach überhaupt nicht wissen, was sie verdienen müssen und einfach ackern und am Wochenende und ich weiß nicht, 60, 70, 80 Stunden die Woche und haben eigentlich trotzdem kein Geld.
Ja, absolut.
Und ne, also ich sag mal so, es ist ein Problem ja fast echt in also jedem Selbstständigen, gerade im Handwerksbereich und so weiter. Von daher unter Wert verkaufen. Ja, das ist doch schon mal ein spannendes Thema, unter Wert verkaufen. Woher weiß ich denn, wie viel mein Produkt oder meine Dienstleistung wert ist? Was hast du da für einen Ansatz?
Also mein Ansatz kommt erstmal grundlegend daher, warum kaufen wir überhaupt ein Produkt oder warum kaufen wir eine Dienstleistung? Also wenn wir das mal ein bisschen abstrahieren, gibt es da aus meiner Sicht 5 verschiedene Gründe. Zum einen kaufen wir beispielsweise eine Dienstleistung, um Geld zu sparen oder mehr Geld zu verdienen. Zum Beispiel, indem wir einen Vermögensberater engagieren oder Ähnliches. Dann zweiter Grund, um Zeit zu sparen oder aus Bequemlichkeit. Also in die Nische fallen auch ganz viele Produkte, To-Go-Essen, To-Go-Kaffee, aber auch zum Beispiel unser schöner Staubsaugerroboter, Rasenmäher und so weiter. Mhm. Dann der dritte Grund, um Komplexität zu reduzieren oder aus Einfachheit oder um Dinge einfach zu machen. Beispielsweise könnte ich natürlich auch meine Steuererklärung selber machen, muss mich da aber tagelang reinfuchsen, deswegen gebe ich es meinem Steuerberater, einfach um die Komplexität für mich zu reduzieren.
Den Schmerz zu reduzieren.
Den Schmerz, den Stress einfach, den psychischen.
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Oder Grund 4, um ein tatsächliches Problem zu lösen. Beispielsweise, wenn wir mal ein Produktbeispiel nehmen, Sonnencreme. Wie soll ich es schaffen, ansonsten in der Sonne zu sein und keinen Sonnenbrand zu kriegen? Es gibt einfach bestimmte Probleme, die wir lösen möchten. Oder was mache ich mit meinem Hund, wenn ich in Urlaub fahre und niemand kann den nehmen? Ja, dann gebe ich ihn vielleicht in ein Hundehotel. Das ist ja auch eine Lösung von einem Problem. Und dann 5. ist nochmal ein ganz, ganz großer Block, um unserer Identität Ausdruck zu verleihen. Da rein fallen natürlich jetzt erstmal die ganzen Statussymbole, die einem sofort in den Kopf kommen. Also die tolle Uhr, das schöne Auto, der tolle Urlaub auf den Malediven und so weiter. Aber auch ganz andere Produkte, beispielsweise das gute regionale Biofleisch oder Bio-Baumwollklamotten und so weiter. Also alles, was uns dabei hilft, unserer Identität Ausdruck zu verleihen.
Das ist, glaube ich, auch ein extrem spannender Bereich, definitiv, oder Motivator, ne, zu kaufen. Also
total.
Gerade wir Deutschen, ne, was Autos angeht natürlich, ne, wäre vielleicht so ein Klassiker, aber letztendlich, ich glaube, das trifft aber auch auf Coachings zu, ne? Also ich glaube auch, dass Leute, also wenn man es hinkriegt, irgendwie so ein so ein Tribe hinzukriegen, so ein Gefühl, das ist ein Coaching, was jeder irgendwie machen sollte, ne? Wenn man so ein süchtiges Produkt hat, wo die Leute sich dann auch damit identifizieren, hey, ich bin da auch gewesen und ich habe, ne?
Genau,
ich
eine Community
oder so, ne? Ja. So eine Community,
ja,
ne?
Total.
Das finde ich spannend, ja.
Mein Ansatz ist jetzt, dass man von diesen 5 verschiedenen Punkten, von diesen 5 verschiedenen Gründen, die ich gerade genannt habe, kann man im Prinzip für 3, nämlich für die ersten 3, nämlich Geld sparen, Zeit sparen und Komplexität reduzieren, was im Prinzip ja auch dasselbe ist wie Zeit sparen, kann man ganz konkret, wenn man sich jetzt in einem von diesen 3 Bereichen bewegt, tatsächlich den Wert des Angebots ausrechnen. wirklich klipp und klar. Vielleicht kann ich da mal ein Beispiel machen. Stellen wir uns mal vor, du bist jetzt Ausbilder für Yogalehrer. Also du machst eine Ausbildung für Yogalehrer künftige und deine Zielgruppe sind beispielsweise Frauen, die jetzt vielleicht ein Baby bekommen haben und jetzt eine Weile zu Hause bleiben möchten, aber sie haben eine Leidenschaft für Yoga und möchten nebenberuflich ein bisschen was dazu verdienen, haben jetzt aber vielleicht nicht mehr so viel Lust, das in ihrem alten Job zu tun, sondern möchten sich ein bisschen entfalten und haben gesagt, ich wäre doch jetzt gern ein bisschen nebenher Yogalehrer. Mhm. Und die würden beispielsweise künftig gerne circa 15 Yogastunden pro Woche geben, zu einem Stundenlohn von 20 Euro, was dann im Monat 1200 Euro wären. Mhm. Wenn wir jetzt mal so mit einer normalen Amortisationszeit von einer Investition rechnen von 6 Monaten, das ist jetzt schon eher knapp kalkuliert, man könnte auch sagen 12, dann würde jetzt ja eine Schülerin von dir innerhalb von 6 Monaten 7200 Euro verdienen. Mit der tollen neuen Yoga-Lehrerausbildung, die du gemacht hast. Ja. Jetzt will sie natürlich nicht 7200 Euro für die Yoga-Lehrerausbildung ausgeben, weil sie ja sonst noch gar nichts verdient hätte. Sonst hätte sie ja genau gleich viel verdient, wie sie jetzt für dich gezahlt hätte. Deswegen würde ich jetzt mal damit rechnen, dass sie mindestens das, was sie investiert hat, nochmal komplett raushaben möchte. Sprich, dass der Preis in der Hälfte oder in einem Drittel irgendwo so dazwischen liegen darf. Das bedeutet, deine Yoga-Lehrerausbildung dürfte jetzt, wenn wir es so runterrechnen, irgendwas dazwischen 2.400 und 3.600 Euro kosten. So kann man das dann ganz wertbasiert argumentieren.
Das ist ein spannender Ansatz. Was ist denn und wie macht man das, wenn das jetzt so ein bisschen diffuser ist? Ja, also dass man natürlich irgendwie vielleicht zwar echt ein Problem löst, ne, von der Zielgruppe. Ich glaube, das ist ja auch das, wo viele immer ja nachsuchen, ne? Du musst die Schmerzpille haben, du musst ein Problem lösen, und dann natürlich auch entsprechend geht der Preis, den du dafür nehmen kannst, in die Höhe. Jetzt gibt es natürlich aber auch Schmerzen, die sich vielleicht nicht unmittelbar gegenrechnen lassen.
Absolut, genau. Also das wären dann die anderen beiden Bereiche, Problem lösen und auch der Identität Ausdruck verleihen. Die kann man aus meiner Sicht echt nicht so glasklar runterrechnen, sondern ich denke, da hängt die Zahlungsbereitschaft der Kunden dann ganz stark von dem Faktor an, wie groß ist das Problem? Also ist es jetzt ein Problem in einem ganz zentralen Lebensbereich, zum Beispiel, wie kann ich einen Lebenspartner finden, wenn ich total introvertiert bin beispielsweise? Mhm. Und ist deine Zielgruppe in der Lage, dieses Problem auch anderweitig günstiger zu lösen? Und wenn man ein ganz, ganz großes Problem löst, was der Kunde noch nicht günstiger lösen kann oder auch noch nicht günstiger gelöst hat, dann ist die Zahlungsbereitschaft in der Regel auch entsprechend groß. Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, wie emotional ist das Produkt und inwiefern dient das Produkt auch noch ein Stück weit als Statussymbol. Das kommt dann schon noch dazu.
Weil wie gesagt, durchaus bei Dienstleistungen ja auch, ne, sowas, so ein Gefühl von Status kommen kann, erlebe ich zumindest auch bei manchen Coaches oder so, ne, dass man sich damit selber rühmt, dass man vielleicht beim bestimmten Coach auch war, ne, und dass man dort ein Coaching selbst als Coach-Berater vielleicht gemacht hat und das zählt ja, denke ich, auch dazu, trägt ja auch dazu bei, ne?
Also ich denke, bei Dienstleistungen absolut. Zum Beispiel ein Personal Training kann sich auch nicht jeder leisten. Das ist vielleicht auch so ein Merkmal, um sich von anderen abzuheben. Oder wenn man zum Beispiel eine Hochzeit plant und einen Wedding Planner engagiert. Das sind, glaube ich, alles auch so Dienstleistungen, die dazu dienen, sich von anderen ein Stück weit abzuheben.
Absolut, ja. Wovon hängt, also jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gesagt zu der Zahlungsbereitschaft, ne? Das heißt also, das Problem ist auch wichtig. Jetzt haben wir ja gerade, ich sag mal so, gerade die halt so Trainer, Coaches und Berater sind, da meint man ja auch gerade derzeit, weil es ja wirklich derzeit so auf so ein Zenit ist, was die Anzahl an Coaches und Angebote so da draußen gibt. Was habe ich denn jetzt die Möglichkeit als Coach, wenn ich sagen möchte, ja, vielleicht gibt es, also zum Beispiel ich habe tatsächlich zum Beispiel das Problem, vielleicht können wir mich mal als Beispiel nehmen, Ich habe zum Beispiel das Problem, was heißt Problem, aber die Situation, dass im Gründungsbereich zum Beispiel sehr viel Förderprogramme eine Rolle spielen. Das heißt also, ich bin auch für mehrere in zwei Bundesländern und auch vom Bund selber. Es gibt so Beratungsprogramme. Das heißt, wo in der Regel, ich sag mal so, für einen Standardkunde 50% der Beratungskosten gefördert werden. Ne? Er muss allerdings erstmal 100% in Vorleistung gehen. Dann hat man so einen formellen Aufwand mit Beratungsberichten, Antragstellung und so weiter und so weiter. Also eine Menge Bürokratie. Und dann nach einer Zeit, wenn alles geprüft ist, kriegt der Kunde quasi 50% zurück. Mhm. Jetzt werde ich zunehmend kein Fan mehr von diesen Förderprodukten. Warum? Viele Gründer kommen mit dem Schmerz auch. Ja, mhm. Und ich kann den lösen. Jetzt versucht mir da aber immer, ich auch, seit Jahren, immer natürlich immer ein Angebot zu formulieren, was diese Förderprogramme mit reinnimmt, ja, um natürlich irgendwie für den Kunden ein interessantes Angebot zu machen. Und der Markt funktioniert natürlich so, dass andere Gründungsberater natürlich das auch anbieten, ja. Jetzt ist es aber so, dass ich immer wieder erlebe, jetzt von der Psychologie her, bis die Anträge gestellt sind, bis das irgendwie losgeht, man darf auch vorher mit den Beratungen nicht anfangen und so weiter und so weiter, kommen viele Gründer, die dann zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen beantragen wollen und mit der Bank und die wollen jetzt Kredit und die wollen irgendwie loslegen, echt so in Trouble. Also da steht so ein bisschen so das Finanzielle gegenüber. Ich habe erstmal so Startschwierigkeiten und da hat schon den einen oder anderen Gründer tatsächlich in dieser Anlaufphase in irgendeiner Form zerlegt.
Boah, super schade.
Ne? Und das ist halt extrem schade. Und deswegen neige ich dazu, aufgrund dieser, also eine Kollegin hat letztens auch gesagt, ja, die Leute haben Pain und dann bremst diese Bürokratie einen da so aus, obwohl es ja eigentlich eine ganz nette Sache ist, ja. So, jetzt bin ich auch schon drauf und dann zu sagen, dann lass uns doch die Bürokratie einfach auslassen und wir machen es einfach ohne. Jetzt ist es natürlich schwierig, einfach einen doppelten Preis, also den normalen Preis zu nehmen, ohne Förderung, ist natürlich ein bisschen schwierig. Allerdings will ich mich jetzt aber auch nicht besonders unter Wert verkaufen. Mhm. Ne? Das heißt also einerseits, genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man das denn vernünftig anstellen, weil ich bin natürlich als Gründercoach, Unternehmensberater, zumindest mal was die Konditionen angeht von Förderprogrammen, vergleichbar, mhm, ne? Mit Unternehmensberater, Gründercoach, einen Ort weiter, ne? Oder gerade in Köln, Bonn gibt es ja auch einige.
Ja, ich glaube, das Problem haben tatsächlich sehr viel Selbstständige und Dienstleister. Insbesondere, wenn man auf Stundenlohn- oder Tagessatzbasis arbeitet, weil das ist natürlich immer super vergleichbar und jeder hat dann ganz auch bestimmte genau. Anker im Kopf. Die stehen dann wahrscheinlich auch sogar auf vielen Homepages. Man kann es super leicht vergleichen. Genau. Und ich denke, der einzige wirkliche Ausweg aus der Situation ist, dass man sich überlegt, was wäre denn ein gutes Preismodell? Sprich, was ist denn eigentlich der richtige Trigger für die Bezahlung? Kommt der Wert meines Kunden tatsächlich daher, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Also sprich, wenn wir jetzt sagen, bei dir, er kommt zu dir und er sagt, Frank, ich weiß nicht, wie ich Kunden gewinnen soll. Kannst du mir dabei helfen? Wie kann ich jetzt meine Zielgruppe erreichen? Ich weiß nicht, ob deine Kunden dich sowas fragen, aber es könnte ja vielleicht sein. Dann wäre ja für ihn eigentlich das, was er erreichen möchte, mehr Umsatz. Oder mehr gewonnene Kunden oder mehr Leads auf einer Messe oder was auch immer. Ja. Du könntest überlegen, wie du dein Preismodell gestalten kannst, damit dies auf diesem Trigger aufbaut. Du könntest sagen, okay, hör zu, mein Basispreis liegt hier und das könnte ja dann der Satz ungefähr sein, dieser halbe Satz, den er selber zahlen muss. Und der Rest könnte beispielsweise erfolgsabhängig sein, sodass er, wenn er wirklich seine Wunschanzahl an Kunden gewinnt oder seine Leads und so weiter, dass er dich dann erfolgsabhängig bezahlt. Das hat natürlich immer eine Herausforderung oder sprich eigentlich sogar zwei Herausforderungen. Es ist ein Stück weit immer Vertrauensbasis, ob er dir die richtigen Zahlen dann offenlegt. Und du hast natürlich auch nur selber einen gewissen Einflussbereich darauf. Natürlich kommt es dann auch darauf an, dass er die Sache umsetzt, aber meiner Erfahrung nach sind die Leute dann schon on fire und möchten natürlich ja auch aus eigenem Antrieb ihr Ziel erreichen, sonst wären sie ja auch nicht bei dir und würden in sich investieren. Und wenn man das gut macht, dann kann das auf jeden Fall dazu beitragen, dass man aus dieser Situation rauskommt.
Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, aber und deswegen mache ich auch diese Beratungsprogramme zunehmend nicht mehr. Da werde ich übrigens demnächst auch nochmal eine separate Folge zu machen, warum und auch mal ein paar Details im Ablauf, weil genau das natürlich damit komplett geframed wird. Es wird genau in diesem Programm natürlich auch gesagt, genau so und so viele Stunden. Es muss exakt pro Stunde nachher natürlich dann dargestellt werden, wie viel hat man zusammengearbeitet und so weiter und so weiter. Ne? Und das macht das Ganze natürlich auf der einen Seite, klar, wie will man es auch anders machen, wenn man jetzt ein Förderprogramm hat? Das klar. Ist mir auch natürlich schon logisch, weil wie willst du denn da anderes ansetzen? Aber ich sag mal, und deswegen bin ich aber auch kein Fan mehr davon, weil, und das ist ja vielleicht auch noch was vielleicht Wesentliches, warum andere vielleicht mehr Geld nehmen als andere, weil man natürlich, ich denke mal, Zeit gegen Geld, das ist ja, hoffe ich, für viele ja schon bekannt, ist immer im Grunde genommen der schlechteste Deal. Für beide Seiten natürlich auch, ja. Denn ich denke mal, was doch einen viel wesentlicheren und viel effektiveren also Grund haben sollte, ist doch das Ergebnis, ja. Das heißt also, wenn jemand es schafft, also wenn mir, ich sag mal so, egal wie umfangreich irgendwas ist, wenn er mal das Ergebnis, was er mir verspricht, herbeiführt, wie auch immer, in kürzerer, längerer Zeit, wie auch immer, und für mich das einen bestimmten Wert hat, dann ist mir doch der Zeiteinsatz doch fast egal. Dann doch lieber fast sogar kürzerer Zeiteinsatz bei gleichem Ergebnis. Als umgekehrt.
Absolut,
ne?
Wollte ich auch gerade sagen. Genau, also der Wert kommt ja nicht aus der Zeit, sondern inwiefern er sein Ziel erreicht.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was natürlich bei Beratungsprogrammen auch schwierig ist, also wirklich ein Ziel, ein Ergebnis und darüber letztendlich auch eine Preisfindung zu finden, weil es natürlich immer einfach automatisiert einfach auf den Zeiteinsatz runtergebrochen werden muss. Ne? Hoher Bürokratieaufwand, da schlafen einem alle irgendwie die Füße ein, sind zwar alle nett und die ich da so kenne in diesen ganzen Ämtern und
immerhin.
So weiter, aber es sind natürlich, ja, aber es sind EU-Gelder, es sind anstrengende Antragsformalitäten,
ja,
ne? Und so weiter und so weiter halt von daher. Ne? Also bin ich da tatsächlich auch gerade echt dabei, das so ein bisschen anders auf die Beine zu stellen.
Ja,
also der Schmerz. Bei Schmerz ist, glaube ich, auch wichtig. Die Schmerzpille kann man besser verkaufen als eine Vitaminpille. Ne? So nice to have ist, glaube ich, auch immer etwas schwieriger. Ja, Kunde könnte es haben, wäre nice to have, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn er es nicht hat. Ich glaube, da ist wahrscheinlich ein höherer Preis auch immer etwas schwieriger anzusetzen, als wenn man wirklich was hat, was wirklich ein echter Schmerz, ein echter Problemlöser ist.
Absolut, das hat ja auch die Psychologie bewiesen, dass es gibt ja grundsätzlich zwei Motivatoren, die uns Menschen antreiben, Schmerz vermeiden und Freude empfinden. Wobei der Antrieb oder die Motivation bei Schmerz vermeiden bei den allermeisten Menschen viel stärker ausgeprägt ist und der Pain einfach oder die Zahlungsbereitschaft bei einem großen Pain deutlich größer ist, wie wenn man jetzt Freude empfinden kann.
Ja, das ist so dieses Fitnessstudio-Phänomen. Ne? Wenn man mal da ist, fühlt man sich gut und sagt, geil, jetzt gehe ich morgen auch wieder hin oder übermorgen und dann, boah, dann tut der Körper am nächsten Tag weh und dann ist doch die Couch doch irgendwie angenehmer. Ist dann Schmerzvermeidung plötzlich wichtiger als
die Freude, die man sich vorstellt, wie man in einer neu gewonnenen Bikini-Figur dann 6 Monate später.
Genau. Oder das Gefühl, was ich den Abend noch hatte, so, ne, so, hey, beim Training, ey, ich fühle mich super.
Ja, total.
Ja, Schmerz vermeiden ist tatsächlich ein sehr großer Trigger. Das heißt also, das ist also ganz wichtig. Ich muss mir jetzt also gucken, was mache ich überhaupt? Wie positioniere ich mich da vernünftig, wenn ich in einem sehr gleichen Markt bin? Dann ist es letztendlich, wie kann ich mich da abheben, dass ich nicht halt genau also mehr als Experte darzustellen oder zu positionieren als in so einem vergleichbaren Markt, nehmen wir zum Beispiel mal gerade im Coaching-Geschäft, weil das halt, wie gesagt, im Moment sehr viel los ist. Hast du da einen Ansatz, was ich als erstes tun kann, um auch das, was ich selber meine, ja wert zu sein, auch letztendlich auch einfach zu nehmen und mich dahin zu arbeiten, den Preis auch zu nehmen, den ich mir gerne vorstelle und den ich auch der Meinung bin, den ich auch wert bin, den zu nehmen?
Also dann mehrere Kommentare dazu. Also grundsätzlich positionierungstechnisch, wenn man ins Hochpreisige gehen möchte, denke ich, ist es wirklich der Schlüssel, dass man ein wirklich großes, relevantes Problem seiner Zielgruppe löst. Ansonsten wird es nichts. Also niemand zahlt einem viel Geld dafür, dass man irgendwas, eine kleine Lappalie löst. Ich denke, das ist ganz klar. Dann ist es ja tatsächlich so, wie du auch sagst, gerade im Coaching-Bereich, dass viele Bereiche einfach schon besetzt sind. Völlig klar. Was man dann machen kann, ist, eine Unternische zu gründen. Das hilft ja auch. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die große Nische ist Kundengewinnen, dann ist es vielleicht eine Unternische, wie gestalte ich einen erfolgreichen Launch? Da gibt es auch ein... Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem spannenden Buch, glaube ich, was du vielleicht gerade auch nennen wolltest, beziehungsweise also Blue Ocean Methode. Ich weiß nicht, ob,
genau,
dann, ob
Blue
du das
Ocean
kennst.
Methode. Ja. Ja, da wollte ich gerade noch was anderes dazu sagen. Ein Beispiel jetzt aus dem Produktsegment. Ich weiß nicht, ob du oder auch die Zuhörerschaft Hufhäuser kennen. Das ist so, das sind ganz, ganz moderne Fachwerkhäuser mit ganz toller Glasverglasung und so weiter. Und die kommen, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland und wollten dann in den französischen Markt expandieren und haben da dann festgestellt, dass Fertighäuser in Frankreich total verpönt sind, dass die da ein ganz, ganz schlechtes Image haben. Und sie haben dann tatsächlich auch eine Unterkategorie gegründet, die Hufhäuser, und haben sich da von dieser anderen Überkategorie ein Stück weit distanziert und hatten damit dann großen Erfolg. Sprich, so eine Nische in der Nische, die dann ein ganz konkretes Problem adressiert, kann dabei dann helfen.
Okay, also wieder so einen blauen Markt, wer es nicht kennt, ne? Blue Ocean ist ein tolles Buch, letztendlich in einem roten Markt, ne, der übersättigt ist oder wo viele gleiche Angebote sind, da letztendlich wieder zu schauen, sich so ein Blue Ocean zu kreieren, und das beschreibt, glaube ich, das Buch, wie man das auch so ein bisschen schafft. Ne?
Total.
Das ist ein guter Tipp.
Und dann noch mein letzter Kommentar zu der Frage, wenn man jetzt sagt, man möchte ins Hochpreisige, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann natürlich, und wo ich ja auch meinen Coaching-Kunden dabei helfe, dass sie das schaffen, dann sollte man aber auch sicherstellen, dass seine eigene Leistung das auch wert ist. Also ich halte natürlich absolut nichts davon, wenn man Spottpreise macht und seine Leistung verschenkt. Aber auch absolut genauso wenig, wenn man tausende Euro für ein Programm verlangt, dass das Geld einfach de facto noch nicht wert ist. Also da tut man weder sich noch den Kunden einen Gefallen, sondern ich finde, dann sollte man sich eher Stück für Stück rantasten, beispielsweise auch mit einem Beta-Launch erstmal, den man auch ganz offen so bezeichnet, dass die Leute auch wissen, auf was sie sich einlassen. Anstatt gleich zu sagen, so, hier bin ich komme zwar jetzt erst kurz von der Uni, aber ich bin jetzt Business Coach und verlange jetzt für einen Tag 5.000 Euro. Also da kann ich absolut nicht dahinter stehen.
Schön. Da hast du direkt schon eine Frage von mir beantwortet, die ich mir so aufgeschrieben hatte. Genau, also wenn man jetzt ins Hochpreisig will, das heißt, entwickelt man sich dahin Stück für Stück, ne? Oder sagt man direkt, hier bin ich, hallo Welt, und ich lese es ja überall, ne? Hochpreisig, weg von 1:1, weg von Zeit gegen Geld, ich setze da gleich irgendwie oben an. Das kann auch natürlich mächtig in die Hose gehen. Es sei denn, man hat natürlich wiederum wirklich was Tolles entwickelt, man hat wirklich, kann nachweislich wirklich zum Ergebnis denjenigen führen, ne, und man löst einen hohen Schmerz, dann kann man natürlich sicherlich auch von Beginn an, aber ich meine, so ein Experte muss sich ja nun auch über die Jahre entwickeln und ist nicht sofort von heute auf morgen da, ne. Das kritisiere ich ja auch so ein bisschen in der Coaching-Szene. Ich meine, ich bin jetzt auch echt seit über 11 Jahren bei 12 Jahre selbstständig, habe 4 Unternehmen gegründet, deswegen traue ich mich ja überhaupt zu sagen, ich helfe anderen, ne. Ich habe vom Dienstleistungsunternehmen jetzt bis Online-Business jetzt alles dabei gehabt, ne? Einzelunternehmer, GmbH, KfW-Kredit beantragt und so weiter und so weiter. Und das heißt, das selbst durchlebte, und das braucht halt einfach auch ein bisschen Zeit. Ich finde es immer ein bisschen verwunderlich, wenn auch mir dann manchmal immer die Leute mich anschreiben, Social Media, und wo ich dann denke, also nichts gegen junge Leute, aber was hast du bisher alles gemacht, dass du mir jetzt dass du mich jetzt coachen willst, ne?
Ja.
Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Ja. Also
aber ich denke, du hast richtig gesagt. Wenn man in der Lage ist, ein großes Problem, ein großes relevantes Problem zu lösen und das gewünschte Ergebnis herbeizuführen, kann man gerne einen hohen Preis verlangen. Aber wenn eines der beiden Kriterien nicht zutrifft, dann sollte man auch, bis man soweit ist, die Finger von einem sehr, sehr hohen Preis weglassen und sich da erst hinentwickeln.
Ja, jetzt sind ja viele natürlich auch in der, also danke für die Einschätzung. Was sind denn, also jetzt sind ja viele so auch in der Annahme, naja, komm, dann mache ich es jetzt erstmal für weniger Geld, desto mehr kann ich ja verkaufen. Ne? Das heißt also, dass dann viele sich natürlich dann so die Gedanken machen, ach komm, dann nehme ich einfach weniger Geld statt hochpreisig, mache ich halt 3 Kunden mehr, juckt mich jetzt auch nicht. Und damit letztendlich dann der Meinung sind, der Annahme sind, also je niedriger der Preis, desto größer die Menge, die ich absetzen kann.
Ja, absolut. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz weit verbreitete, eine ganz weit verbreitete Meinung. Und die stimmt natürlich auch ein Stück weit. Aber es ist halt nur die halbe Wahrheit.
Genau, kommt natürlich auf das Geschäft dran. Ne? Bin ich im Massenmarkt oder bin ich halt im exklusiven Markt? Ne? Ist ja völlig klar. Ne?
Genau.
Also ein 1-Euro-Produkt ist ja klar. Ne? Ein 1-Euro-Produkt funktioniert ja deswegen ja nur, wenn ich es halt massenweise millionenfach verkaufe. Halt, ne?
Ja, und man muss sich auch bewusst sein, es gibt ganz, ganz viele Segmente, also sowohl physische Produkte als auch Dienstleistungen, wo der Preis ein ganz, ganz wichtiger Qualitätsindikator ist. Sprich, wenn ich unter eine bestimmte Preisschwelle gehe, dann drücke ich mit meinem Preis gleichzeitig aus, dass der Wert meines Angebots auch entsprechend niedrig ist und ich verliere Umsatz. Also es ist schon ein Trugschluss zu denken, je weiter ich meinen Preis senke, desto höher ist die Absatzmenge. Das stimmt für die meisten Produkte in einem gewissen Preisbereich, dass wenn man den Preis ein Stück weit senkt, dass man dann sich neue Zielgruppenteile erschließen kann, aber man muss auch beachten, dass da eine Grenze ist und man mit dem Preis auch definitiv sehr, sehr häufig ein Qualitätssignal aussendet.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also dann hat man auch definitiv eine andere Zielgruppe und vielleicht gar nicht mehr seine Wunschzielgruppe, die man anzieht. Ne?
Absolut.
Je nachdem, was man hat. Und ein Phänomen, und das ist das, finde ich, das Schwierigste in dem ganzen Business, auch so als Coach, dass natürlich viele, gut, jetzt habe ich natürlich auch mit vielen zu tun, die noch nicht so lange selbstständig sind. Das heißt also, die kennen unter Umständen den Markt noch nicht so, die kennen Coachingpreise, weil ich kenne keinen Selbstständigen, der nicht selbst auch Coachings in Anspruch nimmt. Ich kenne keinen Kollegen unter Coaches, der nicht auch wieder seinen Coach hat, seine Programme, die er durchläuft, ne? Gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so weiter. Was ich immer schwierig finde, ist zumindest, weil ich merke, ja, je höher der Schmerz ist, also Geld zahlen ist ja ein Schmerz, aber er ist auch ein Motivator, Dinge umzusetzen. Und das heißt, das erlebe ich bei mir auch, wo ich dann mal dachte so, das ist jetzt aber schon irgendwie teuer jetzt für das Coaching, für die Mastermind, wie auch immer. Aber das Commitment, was man sich selber damit gibt, ja, ich sage immer so, den Arschtritt, den man da sich selber damit verpasst, oh, ey, da muss ich jetzt aber auch Gas geben dafür, dass ich das jetzt mache, weil sonst kann ich mir selber nicht mehr in den Spiegel schauen. Das hat so einen unglaublichen Effekt, dass so ein Coaching dann auch viel erfolgreicher ist, als wenn ich das halt für sehr wenig Geld kaufen würde und denken würde, naja, hat der eben jetzt wenig gekostet, ob ich das jetzt so mache oder nicht, ist mir eigentlich im Prinzip irgendwie fast egal. Das finde ich aber gleichzeitig unglaublich schwierig, manchmal Kunden rüberzubringen, ne? Dass die da vielleicht noch wenig vergleichende, gerade die im Bereich sind, aus irgendeinem Job auszusteigen. Also meine Frau, die coacht ja auch Lehrer, die aussteigen aus ihrem Beruf und sich vielleicht auch neu orientieren und so weiter. Oder ich Gründer, die vorher aus dem Angestellten, ich nenne es jetzt einfach mal Angestellten-Mindset oder so kommen. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, halt so eine Vorstellung, ja, was kosten so eine Businessplan-Erstellung alleine, was kosten so ein Gründer-Coaching vielleicht manchmal, ne? Obwohl es schon gefördert ist. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, genau, ich weiß genau, was du meinst, weil dann der Ankerpreis quasi fehlt.
Ja, genau. Die haben keinen Ankerpreis, ne? Die haben keine Wertvorstellung. Was kosten eigentlich überhaupt Coaching, ne? Was kostet, also qualifiziertes Coaching? Was kostet dies und das und jenes, ne? Da sind die Beratungsprogramme natürlich wieder ganz gut, weil eins ist halt von der IHK. Das ist natürlich schon so ein Trustmaker. Und dann wissen natürlich die Leute schon, ja gut, wenn die IHK das natürlich so hat, dann ist das natürlich völlig klar und logisch, dass es dann auch real ist und gut ist, ne? Aber das ist, glaube ich, für viele ein Problem.
Ja, das ist ein Riesenproblem und ich denke, man kann dann nur selber versuchen, dem Kunden dabei zu helfen, dass er diesen Ankerpreis bildet. Und zwar natürlich in der Art und Weise, wie er für dich auch förderlich ist. Weil ich denke, der absolute Preis von einem Angebot ist bei weitem nicht so mächtig und so wirksam wie der relative Preis zu anderen Ankerpreisen. Also sprich, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und ich möchte jetzt ein Türschloss kaufen und die Schlösser kosten 6 Euro, 8 Euro und 10 Euro und ich habe keine Ahnung von Türschlössern, dann kaufe ich halt das mittlere. Aber wenn die Preise bei 6 Euro, 10 Euro und 15 Euro liegen, dann kaufe ich auch das mittlere und habe jetzt schon 20% mehr ausgegeben, weil ich einfach mich nicht richtig auskenne. Und ich denke, da kann man nur versuchen, dann entsprechende Preisanker gemeinsam mit dem Kunden zu bilden.
Schlägst du denn eigentlich vor, dass man die Konkurrenz eigentlich auch sehr, sehr beobachtet und ich sag mal so, jetzt wirklich wie so ein Irrer, wenn man jetzt irgendwie Trainer, Coach ist und man hat jetzt irgendein Programm, dass man da jetzt wie wild irgendwie durchs Internet fliegt und sich von diversen Kollegen versucht, die Preise rauszukriegen? Es ist ja unter Umständen auch gar nicht so einfach, um das dann zu vergleichen. Oder wie kann ich mich denn jetzt zum Beispiel meiner Preisgrenze, so der maximal möglichen Grenze dann einfach nähern? Try and error? Oder wie pendle ich mich denn da ein? Gut, klar, wenn keiner mehr kauft, dann weiß ich, bin ich zu weit gegangen. Aber gibt es da vielleicht irgendwie einen Ansatz oder so?
Also grundsätzlich denke ich, sollte man schon ein Marktwissen haben, was andere anbieten. Oder was andere verlangen insbesondere. Aber ich denke, gerade so in der Coaching-Szene sind die Angebote häufig ja auch nur sehr bedingt vergleichbar. Ja. Und da ist der Preis ja auch nur ein Faktor von mehreren, weil ich denke, gerade bei einem Coach kommt ja auch der persönlichen Note ein sehr wichtiger Aspekt zu. Also ich möchte ja lieber einen Coach, der sehr gut zu mir passt und vielleicht auch vom Background mit mir irgendwie in einer Art und Weise resoniert, wie dass ich jetzt einen habe, der nur ein paar Prozent billiger ist. Deswegen würde ich jetzt gerade in der Coaching-Szene mich da mit einem groben Marktüberblick begnügen und mich davon jetzt nicht verrückt machen lassen, wenn andere ein paar Prozent mehr oder weniger verlangen oder auch in einer ganz anderen Positionierung sind. Ich denke, es gibt Coaches, die verlangen für ein Programm, das ein ähnliches Ziel verfolgt, 1.000 Euro und andere verkaufen es wahrscheinlich für 30.000. Da darf man sich dann nicht unsicher machen lassen. Und generell zum zweiten Teil deiner Frage, Preisgestaltung ist halt leider keine Schwarz-Weiß-Wissenschaft, wo man sich hinsetzt am Reißbrett und jetzt den perfekten Preis berechnet, sondern es ist schon ein Stück weit, man kann sich mit Methoden rantasten, dass man einen Ansatzpunkt hat und dann ist es schon ein Stück weit eine Verfeinerungsarbeit, die eine gewisse Zeit einfach benötigt.
Ja, und ich denke mal, es ist ja auch in deinem Job wahrscheinlich auch, es ist ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, es ist ein bisschen Erfahrung dabei. Das ist ja auch das, ne? Also wenn du halt viele andere berätst, dann kriegst du ja auch eine Vorstellung, was funktioniert nicht, bei wem hat das gut funktioniert. Man kriegt ja da selber einen ganz guten Überblick, ne, wo sich eine Range befindet, wo diese und diese Dinge sich abspielen. Natürlich zwar auch nur grob, weil jeder natürlich da ein differenziertes Angebot hat oder gerade im Dienstleistungsbereich, klar, aber das ist natürlich dann eine Expertise von jemandem, ist ja bei mir auch, ne? Die Leute sagen auch mal, ja, es gibt ja Vorlagen im Internet, irgendwie Businessplan, dann sage ich, ja klar, gibt es das, aber es ist ja nicht die Vorlage, die den Preis ausmacht. Ich benutze da auch ein Online-Tool, sondern es ist ja die Erfahrung. Ich habe einfach schon diverse hunderte Pläne geschrieben und ich weiß, auf was die Bank achtet, ich weiß, auf was die Ämter achten und ich glaube, das ist ja letztendlich auch das Wichtige und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Preisfindung auch letztendlich auch ja gewisse Erfahrung einfach auch einem dabei hilft, ne, den vernünftigen Preis zu finden.
Unbedingt. Ich denke, es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Wissen, dass man seine Zielgruppe immer besser kennenlernt und dann merkt man beispielsweise auch, dass sich die Zielgruppe auch wieder untergliedert und man kommt dann vielleicht zu einem Schluss, dass es Sinn macht, ein differenziertes Angebot mit unterschiedlichen Inhalten zu unterschiedlichen Preispunkten anzubieten, anstatt jetzt zu versuchen, alle Kunden in einen Preis reinzupressen und man schneidet sich dadurch dann ganz große Teile der Zielgruppe ab. Aber das weiß man halt nicht von Anfang an, sondern da muss man sich ein Stück weit rantasten.
Das würdest du auch den Dienstleistern empfehlen, also dass du letztendlich auch kleinere Dinge anbietest, günstigere Einstiegsangebote hast, um den Kunden eine Möglichkeit zu geben. Also nicht nach dem Motto, ich habe hier eins, das kostet irgendwie 5.000, 6.000 Euro, das ist ein Coaching-Programm, ne? Und das ist es und ansonsten nichts. Also du würdest schon sagen, clever ist schon, da auch eventuell irgendein kleines Angebot anzubieten und sieht man auch häufig auf Webseiten ja auch, gerade wenn es dann auch zum Beispiel auf Businessplan-Seiten oder so, ne? Da gibt es halt so Low-Budget-Businessplan, dann gibt es so, ne, das Best-Price-Modell und dann gibt es so den Alles-Problemlöser.
Genau, das Rundum-Sorglos-Paket.
Das Rundum-Sorglos-Paket und da kaufen ja auch die Leute meistens in der Mitte. Ne? Das ist ja schon preispsychologisch immer so schön das poppt einen dann immer schon so an in der Mitte.
Das ist schon gehighlightet in Grün, genau.
Das ist schon gehighlightet in Grün und was ja auch ganz klar ist, worauf das abzielt. Ne? Man möchte ja auch im Grunde genommen dieses Verkaufen. Ist das heute noch ein gängiges Modell, was gut ist?
Ja, würde ich auf jeden Fall so empfehlen und zwar aus zwei psychologischen Aspekten. Das eine haben wir ja schon jetzt mehrfach genannt, diese Tendenz zur Mitte, die haben einfach ganz, ganz viele Menschen. Aber ganz viele Menschen und gerade auch wir Deutschen haben schon auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis und möchten vielleicht dann auch gerade einen Coach erstmal mit einem niederschwelligeren Angebot mal kennenlernen, schauen, ob er ein kleines Problem denn lösen kann. Und dann sind wir vielleicht auch eher bereit, dann später mehr Geld für ein ausführlicheres Programm auszugeben, anstatt jetzt gleich mit irgendwie 6.000 Euro all in zu gehen, sage ich jetzt mal.
Ja, definitiv, ne? Oder ja, andere Angebote hat, was es da alles so gibt, ne? Ich sag mal so von, wie sich das alles so im Marketing schifft, ne? So von Freebies, Tripwire-Angeboten und so weiter und so weiter. Ist mir persönlich immer so ein bisschen anstrengend, immer so 1.000 Produkte irgendwie zu haben und die so eine bestimmten so eine Upsell-Funnel finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil ich bin der Meinung, dass da heute der Kunde auch irgendwie sehr direkt wissen will, was los ist und anstatt da irgendwie immer so ganz lange aufgebaut zu werden.
Ja, total. Aber es braucht ja auch nicht jeder Kunde gleich viel. Vielleicht sind manche Kunden ja auch mit irgendwie einem Basic-Angebot wirklich zufrieden und andere brauchen halt die 24-Stunden-Betreuung und möchten noch 3 Gruppen-Calls und so weiter. Also die Bedürfnisse sind ja auch unterschiedlich. Also mir ging es jetzt gar nicht so rein um dieses Upselling-Funnel, sondern auch einfach um unterschiedliche Zahlungsbereitschaften und unterschiedliche Bedürfnisse zu adressieren.
Genau. Ja, klar, man muss definitiv vertrauen. Da fällt mir noch eine spannende Frage vielleicht kurz jetzt zum Ende hin ein. Ich biete das ja auch an. Ich denke mal, viele Kollegen im Dienstleistungssektor, im Coaching-Beratungsbereich, bieten ja so kostenlose Erstberatungssitzungen an. Hast du da eine Meinung zu? Ist das clever? Sollte man das eigentlich grundsätzlich nie tun, sowas anzubieten? Hast du dir schon mal Gedanken zu gemacht?
Du meinst so ein kostenloses Strategiegespräch, so ein Kennenlerngespräch?
Ja, genau, so oder so eine kostenlose Erstberatung, 30 Minuten oder wie auch immer, ist zum Beispiel auch sehr beliebt so bei Gründercoaches, Unternehmensberatungen, Steuerberatung oder so diese kostenlose Erstberatung, ne, von einer gewissen Zeit.
Also ich finde es nicht schlecht. Man kann es ja beispielsweise ja auch so gestalten, dass es nur dann, also wenn das die Geschäftsbeziehung nicht zustande kommt hinterher, dann kann man ja immer noch überlegen, ob man dann einen gewissen Betrag dann berechnet. Muss man natürlich vorher ganz transparent darstellen. Und wenn man dann ins Geschäft kommt und der Auftrag zustande kommt, dass es dann kostenlos ist. Aber grundsätzlich finde ich jetzt gerade für umfassendere, teurere Angebote das schon eine sehr gute und wichtige Sache, weil das auch erstens eine Vertrauenssache ist. Man muss schon als Kunde sich sicher sein, dass der Coach das Problem auch lösen kann, ob auch die Chemie stimmt. Und ja, von dem her ist es im Grunde ja einfach eine Marketingstrategie oder sprich eine Investition in den Vertrieb, eine Art von Vertrieb. Definitiv. Und ich finde das sowohl als Coach selber als auch als Kunde gut in ganz, ganz vielen Fällen.
Ja, ich muss auch mit Kunden definitiv sprechen, um einfach auch zu wissen, versteht man sich gut, kann ich überhaupt bei, es gibt ja durchaus auch Branchen, wo ich unter Umständen auch gar nicht helfen
Absolut,
kann.
Absolut, bei mir genauso,
ist,
ja.
Ne? Also das ist ja auch wichtig, dass das so ist, ja. Also es wäre ja erschreckend, wenn jeder dann doch der allgemeinen Medizin halt ist, ne? Wir wollen ja gerade Experten
genau.
haben, ne? Den Herzchirurgen. Wenn ich was an Problem am Herzen habe, dann möchte ich natürlich den haben, der hat jeden Tag am offenen Herzen operiert und das halt schon 1000 Mal gemacht hat, als natürlich jemand, der das nur einmal im Jahr macht, ist ja völlig klar, ne? Super spannendes Thema. Vielleicht so, ich meine, wir haben es schon mal so immer wieder angesprochen, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz so als letzte Frage, ich habe die hier noch offen stehen, deswegen noch mal so, vielleicht so jetzt wirklich noch mal so für die Praxis. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich verkaufe mich oder mein Angebot unter Wert. Was wäre da jetzt also der Ansatz? Was kann ich denn da jetzt tun? Was wären so die ersten Steps? Was soll ich machen?
Also ich denke, man kann viererlei Dinge tun. Erstens sollte man sich überlegen, warum verkaufe ich mich denn unter Wert? Liegt das vielleicht auch oder hängt es ein Stück weit mit meinem eigenen Mindset zusammen? Traue ich mich selber noch nicht so richtig, diese Leistung zu verkaufen, weil ich noch Zweifel habe, dass die Leistung diesen Preis wirklich wert ist. Also ich denke, dass da auch ganz viele ein Thema haben und ich denke, da muss man auch sehr ehrlich mit sich sein und auf jeden Fall dran arbeiten, weil man wird den Preis niemals beim Kunden durchsetzen können, wenn man ihn selber noch nicht mit jeder Faser seines Körpers wirklich verkörpern kann.
Richtig. Da hilft übrigens als kurze Ergänzung, da hilft auch extrem, selber Coachings zu nehmen und selber Geld zu bezahlen, auch vernünftige Hochpreis-Coachings mal investiert zu haben, weil ich kann auch keinem Kunden was für 5, 6, 7.000 Euro verkaufen, wenn ich selbst noch nicht mal 1.000 Euro für ein Coaching ausgegeben habe. Man muss schon selbst mal wissen, warum das so viel Geld kostet, was macht das mit einem, also das muss man einfach auch selbst definitiv mindestens mal mehrfach erlebt haben, finde ich auch eine ganz wichtige Voraussetzung, sorry.
Ja, das denke ich auch, dass es auf jeden Fall hilft, insbesondere wenn das Coaching dann auch das Geld wert war, ansonsten wird es natürlich schwierig. Dann zweiter Punkt, ist für mich ganz entscheidend, dass man eine klare Wertargumentation hat, dass man für sich, aber auch in der Kommunikation mit dem Kunden ganz klar hat, was soll das Ergebnis sein, wohin bringe ich meinen Kunden, was ist die Transformation, warum bin ich der Richtige dafür, dass man hier sowohl auf der emotionalen als auch auf der rationalen Ebene ganz, ganz klar argumentieren kann.
Mhm. Ja. Ja, ja. Meine witzige Frage, hast du, ich meine, ich glaube, das ist eine rhetorische Frage, aber so tendenziell gibt's schon wenig Leute oder triffst du jetzt eher mehr Leute, die sich über Wert verkaufen oder sind die meisten schon unter Wert und es geht wirklich darum eher, man denkt ja immer nur so in die Richtung, ne? Wir denken ja alle immer mehr Preis nehmen. Nee, hast du auch Kunden, wo du einfach sagst, ey, wo bist du denn? Also komm mal zurück, ne? Auf Planet Erde.
Bisher ganz wenig, muss ich sagen.
Ganz wenig, ne? Also es ist tendenziell im Großen und Ganzen im Dienstleistungsbereich eher das Phänomen, dass viele sich unter Wert verkaufen.
Beziehungsweise die sich über Wert verkaufen, kommen wahrscheinlich nicht zu mir.
Ja, klar, das ist dann wahrscheinlich ein anderer. Ja, die haben ja keinen Schmerz.
Die haben keinen
vielleicht,
Schmerz,
ne?
Was wollen die mit mir?
Ja, es sei denn, sie verkaufen nichts, ne? Und
haben
dadurch ein Problem.
Ja, das könnte natürlich sein. Mhm. Dann müssen sie vielleicht, oder dann kommen sie vielleicht auch drauf, dass sie ihr Pricing überdenken müssen.
Ja, Katrin, das ist ja ein super spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir noch endlos drüber reden. Das ist auch wirklich was glaube ich, jeden Dienstleister, natürlich auch alle anderen, aber ich glaube, bei Produkten, da kannst du natürlich gerne nochmal was zu sagen, wenn du magst, weil du bist natürlich jetzt in einem Unternehmen, wo es ja eher um Produkte ja auch weitestgehend geht. Jetzt haben wir viel über Dienstleistungen gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was sagen? Ich denke mal, gibt es andere Ansätze vielleicht auch bei Produkten, ne? Also wir wollen ja die Produkte hier nicht vernachlässigen heute, haben wir mit Sicherheit getan, aber vielleicht magst du noch abschließend kurz was zu sagen, denn das ist ja auch ein Thema von dir, ne? Also nicht nur Preis für Dienstleistungen, sondern auch Preise für Produkte finden.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, in meinem Hauptjob bin ich natürlich sehr produktlastig unterwegs. Ich denke aber grundsätzlich ist es gar nicht so verschieden, weil letzten Endes der Preis immer den Wert reflektieren muss, egal was man kauft, ob das jetzt ein physisches Produkt ist oder eine Dienstleistung oder nochmal was anderes. Und darum geht's, den richtigen Wert, den Wert zu kennen, diesen richtig zu kommunizieren. Und im Übrigen ist sogar das Thema Preismodell, was wir vorhin schon angeschnitten haben, gerade auch für physische Produkte immer mehr im Kommen. Also da habe ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel, zum Beispiel Reifen. Kann man inzwischen bei manchen Firmen ja nicht mehr nur per Stück kaufen, sondern beispielsweise auch nach Kilometer. Oder ich bin auf ein ganz, ganz spannendes Beispiel gestoßen. Und zwar ist es ein Matratzenhersteller, die sich eher auf B2B, sprich auf Hotels spezialisiert haben. Und wenn jetzt ein Hotel neu baut, haben die natürlich erstmal ganz, ganz viele Fixkosten, sehr hohe Kapitalaufwendungen, aber noch eine ganz geringe Auslastung. Und deswegen hat dieser Matratzenhersteller was Cleveres gemacht. Die haben die Matratzen nicht per Stück abgerechnet, sondern pro Nacht. Sprich, der Hersteller oder das Hotel bekommt komplett eine Ausrüstung an Matratzen, zahlt aber nur, wenn sie auch einen Cashflow haben, in dem nämlich Gäste da sind, und für die Übernachtung bezahlen. Sprich, das Thema Preismodell ist immer wichtiger und es durch den technologischen Fortschritt wurden da auch in den letzten Jahren sehr, sehr kreative, aber auch gleichzeitig sehr, sehr gute Preismodelle gefunden. Und ich denke, das wird uns die nächsten Jahre noch ganz stark begleiten und es werden da sicher noch sehr, sehr spannende Sachen kommen.
Das finde ich nochmal ein super Abschluss, weil das ist, glaube ich, auch das, was wir bei all dem gar nicht vergessen dürfen. Ne? Am Ende, so schön heißt es ja immer, kauft der Mensch und irgendwo verkauft auch ein Mensch. Und das heißt also, wenn ich hier jemanden habe, der einen bestimmten sozialen Status hat, ich sage jetzt einfach mal Student, ne? Ich habe jetzt jemanden, auch der ist 19, das ist mein jüngster Gründer. Und der ist super, der ist klasse und da hatte ich schon von mir aus ein Bedürfnis, dem halt irgendwie so einen Studiepreis anzubieten oder einen Rabatt anzubieten. Also ich will jetzt nicht sagen Rabatte, das ist jetzt kein Thema für heute. Ich will damit nur sagen, man muss auch immer individuell mal gucken. Ich versuche bei jedem, mit dem ich auch ein umfangreiches Gründungscoaching mache, halt wirklich hinzuhören, was braucht er, wo steht er, was kann er und durchaus dann einfach mal zu sprechen und vielleicht ein bisschen vielleicht von seinem Produkt, was man im Kopf hat, auch mal ein bisschen abweichen nach rechts und links und zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo beide Seiten auch immer mit zufrieden sind und so ein bisschen weg von diesem starren Gedanken. Ich glaube, das gehört zum modernen Verkaufen auch heute ein bisschen zu schauen, was habe ich für Möglichkeiten rechts und links und ein individuell passendes Angebot auch zu machen. Ne? Das finde ich zumindest für mich persönlich, habe ich das so für mich rausgefunden, auch ganz wichtig. Da fühle ich mich gut mit. Und das ist auch, glaube ich, dann für den Kunden was Nettes.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur im Pricing, aber auch unter anderem.
Ja, definitiv. Super, Katrin. Das hat Spaß gemacht, über Preise zu sprechen.
Ja,
ich glaube, es ist mit einer der emotionalsten Dinge, ne, die wehtun, die Spaß machen. Alle wollen natürlich Geld, alle wollen wenig Geld zahlen. Na gut, die viel haben, ist immer unterschiedlich. Ne? Die einen hauen es raus, die anderen nicht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein hoch emotionales Thema. Geld, Preis, Umsatz, Geld verdienen. Und du hast da eine ganz spannende ein ganz spannendes Thema.
Ja, freut mich. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Zuhörer jetzt was für sich mitnehmen konnten, weil es tatsächlich jeden betrifft und zwar sowohl als Konsument wie auch als Unternehmer auf jeden Fall.
Ja, und das Wichtige ist ja immer auch erstmal einzusteigen in die Thematik, ne? Durch so einen Podcast, ich glaube, das ist immer das Wichtige, natürlich auch viel Inhalte zu liefern, aber auch natürlich erstmal das Thema zu sensibilisieren und das finde ich immer super wichtig. Und wer derjenige, der natürlich dann da so ein bisschen mehr einsteigen möchte, der kann dich natürlich auch gerne auf deiner Webseite besuchen, die wir natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Da kommt ihr dann auf die Webseite dann von Katrin Herle und dann könnt ihr da, die übrigens sehr schön ist, das heißt, ihr könnt da nochmal schön über alles lesen. Und du hast nämlich auch ein super geiles Tool auf deiner Seite, wo man schon mal so ein bisschen dran rumspielen kann, so ein kleines Pricing-Tool. Das fand ich nämlich auch sehr nett. Da bin ich nämlich irgendwann mal bei dir nämlich auch gelandet, als ich dich da so kennengelernt
Stimmt,
hatte.
Stimmt, genau.
Und das ist wirklich eine sehr, sehr nette Sache. Also da lohnt sich mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, die Links packe ich in die Shownotes und da gibt's ein nettes Tool, womit man schon mal so ein bisschen mal rumspielen kann zumindest.
Genau, ja. Das Tool dient dazu, schon mal eine grobe Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe zu ermitteln. Also ich denke, das hilft vor allem denen, die einerseits das Gefühl haben, verkaufe ich mich vielleicht unter Wert oder die vielleicht was Innovatives am Start haben, wo sie sagen, boah, da weiß ich jetzt gar nicht, in welcher Bereich ich mich da bewegen sollte. Also ist auf jeden Fall einen kurzen Besuch wert.
Absolut. Katrin, ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Verspreche ich mir anders.
Vielen Dank, lieber Frank.
Ciao, ciao. Tschüss.